Jahren bekräftige feierlich, dass ich die erste Redaktionskonferenz an einem Freitag getreulich ausführen und nach besten Kräften präsentieren, schützen und verteidigen werde. So help me God.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Oh ja, wir sind jetzt auch freitags da und da wird gleich mal ein Präsident für uns vereidigt. Gottesdienst, Tee bei den Obamas, Amtseid, die Rede, die Parade, das Dinner, Melanias Kleid, dieses blaue Geschenk und dann schläft der First Boy Baron heute ein oder nicht. Er hat zumindest ein paar öfter mal auf sein Handy heute geschaut. Wir sagen euch, was da los ist. Wir analysieren das Ganze mit dem Studio heute. Anke van der Weyen mit dabei. Hallo. Ganz schön spannend, was da passiert, oder?
Ja, was da gerade drinnen und draußen passiert. Proteste sind ja auch in Washington noch. Also es ist auf jeden Fall sehr viel los in Washington.
Ihr verpasst nichts, wenn ihr die Redaktionskonferenz heute hört, aber weil die ganze Welt nicht nur Amerika ist, schauen wir auch darauf, was sonst noch passiert ist. Mein Name ist Thilo Jahn, schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Es gab eine Amtseinführung oder sie läuft momentan noch bei 5 Grad und leichtem Nieselregen in Washington.
Mr. President, Mr. Vice President, Mr. President-elect, Mr. Vice President-elect, ladies and gentlemen, welcome to the inauguration of the 45th President of the United States of America.
So ging das los vor gut einer halben Stunde. Dann wurde erstmal Pence vereidigt und dann wurde Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute,
that I will faithfully execute
the office of President of the United States,
the office of President of the United States,
and will to the best of my ability,
and will to the best of my ability
preserve, protect, and defend,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States,
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Jetzt ist er also Präsident. Das war der Moment. Was Trump jetzt sagt, zählt. Deswegen schauen wir uns gleich noch an, was er denn eigentlich da gesagt hat bei seiner Amtseinführung. Es sind ziemlich viele Trump-Anhänger nach Washington gekommen. Auch Ed, zum Beispiel, den die Kollegen von der deutschen Presseagentur heute gesprochen haben.
I just believe that maybe they should just give him a chance. Give him a chance and see what happens. And if nobody likes him after 4 years... then they can vote him out and vote for someone else.
Trump eine Chance geben, sagt Ed. Nach 4 Jahren kann man ja dann wieder alles anders wählen, wenn man unzufrieden ist. Kim ist auch dort in Washington, auch Trump-Supporterin. Sie findet es an der Zeit, dass mal ein Wechsel kommt mit Donald Trump.
I'm not really afraid of anything. We feel like it was time for a change. We just wanted to see what somebody else could do. Because we knew Hillary Clinton, her husband is president all those years, and we feel like she would just be more of Obama. Not that Obama was horrible, but we just feel like there needs to be a change for the blue-collar worker. People right now that don't have jobs, they don't have any hope. And it was really for them more than anybody, just our fellow, everyday working man. We felt bad for them, and we know that they need a change.
Kim sagt unter anderem, dass Trump eben Hoffnung verspricht und vielleicht bringt er diese Hoffnung auch auf den Punkt und setzt sie dann um. Ja, viele Leute wollen eben den Wandel und deswegen haben sie Trump gewählt und deswegen ist Trump jetzt der 45. Präsident der USA. Wir werden mit einem Trump-Supporter noch live sprechen hier in dieser Sendung, haben viel vor. Außerdem werden wir erstmal die Amtsantrittsrede von Donald Trump auseinandernehmen und dafür schalten wir gleich live nach Washington.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
It all begins today. I will see you for the swearing in. The movement continues. The work begins. Das hat der neue Präsident der USA heute getwittert. 122.000 Menschen hat es gefallen bei Twitter, haben das Ganze geherzt. Was er noch zu sagen hatte außerhalb der 140 Zeichen bei Twitter, das besprechen wir jetzt mit Thilo Kößler für die Radio Wissen live aus Washington. Hallo Thilo.
Hi, grüßt euch.
Du hast gesagt, diese Rede war der Hammer. Was wurde denn beredet von Trump?
Normalerweise ist so eine Antrittsrede ja im Selbstverständnis des demokratischen Prozesses dazu da, Gräben zu schließen, Wunden vernarben zu lassen, die im Wahlkampf aufgerissen worden sind, das Land zu einen und auch diejenigen hinter sich zu bringen, die einen nicht gewählt haben. Donald Trump hat im Grunde die Tradition fortgesetzt, die er bereits während des Wahlkampfes gezeigt hatte und die er auch seit seiner Wahl gezeigt hatte, die andere Präsidenten ins B dazu genutzt haben, eben dies zu tun, versöhnliche Gesten auszustrahlen. Nein, Donald Trump ist nie aus der Haltung des Wahlkämpfers herausgekommen und er hat ja immer mit dem Mittel des Tabubuchs gearbeitet und das hat er auch heute getan.
Was waren denn seine großen Worte?
Die großen Worte waren, dass er den Zustand des Landes beschrieben hat in einer Art und Weise, dass sich alle seine Worte gegen seinen Vorgänger Obama richteten. Ich spiele eine erste Passage mal ein. Ja, von wegen. Erst jetzt.
Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed.
So, er hat gesagt, Washington blühte auf, aber die Menschen haben nicht davon profitiert. Die Politiker haben profitiert, aber die Menschen nicht und die Fabriken haben geschlossen. Er ging sogar noch weiter. Er hatte im Wahlkampf immer gegen das Establishment gewettert, gegen das Establishment, das er so hasst in Washington. Er hat auch immer davon gesprochen, dass er den Sumpf in Washington austrocknen möchte. Und dieses Motiv, das hat er auch heute wieder aufgegriffen, als wäre eine Inaugurationsrede keine Inaugurationsrede zur Amtseinführung, sondern eine Wahl.
The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
Das war im Grunde alles eine Anklage an Präsident Obama, seinen Vorgänger, von dem er nichts hält, das wissen wir. Mhm. Es ging aber noch weiter. Es ging weiter dahingehend, dass er zwei außenpolitische Parolen ausgegeben hat, die im Grunde Kampfparolen sind. Von heute an gilt nur America first, hat er gesagt. Nur Amerika zuerst. Und das zweite war, er will den radikal-islamistischen Terrorismus auslöschen. Also statt Versöhnungsgesten, statt Hinweise darauf zu geben, wie Amerika sich in die Welt einfügen will, statt das Volk zu söhnen, waren es im Grunde nur Kampfparolen. Und also, das fand ich ein bisschen erschreckend.
Also eine ordentliche Abrechnung. Hat er denn irgendwas gesagt?
Das war eine Abrechnung.
Hat er denn irgendwelche Visionen? Also irgendwelche, abgesehen von diesen großen Only America First oder die du schon genannt hast, diese außenpolitischen Parolen, gab es denn irgendwas in diesem ganzen Wust, wo man sagen könnte, da hat er mal einen Punkt getroffen, der vielleicht recht positiv zu werten ist?
Es ist angekündigt worden, dass Donald Trump eine philosophische, eine visionäre Rede halten würde. Es haben hier alle in Washington gehofft, dass er diese Rede ausnahmsweise mal solide und gut vorbereitet hat. Diese Rede hat für mich keine Vision enthalten. Es war eine Kampfansage an den Teil des amerikanischen Volkes, der ihn nicht gewählt hat. Und es war eine Kampfansage an, ja, im Grunde die ganze Palette seines Wahlkampfprogramms, Kündigung der Freihandelsverträge, Neuregelung von Bündnissen und Allianzen. Jetzt gilt America first. Die Amerikaner sollen amerikanisch kaufen, sie sollen amerikanisch einstellen und die Welt soll sich fortan nach den Regeln halten, an die Regeln halten, die Donald Trump als Vorsitzender der Supermacht festlegt.
Dann gehen wir doch mal noch mal kurz auf die Bürger ein. Was war das da eigentlich für eine Veranstaltung? Wen hast du da in Washington gesehen? Wen hat man da gesehen?
Man hat natürlich all jene gesehen, die im Amerika dieser Tage etwas zu sagen haben. Das ist ja eine Veranstaltung, die tief durchtränkt ist von einer immensen Symbolik. Das hat zu tun mit der theatralischen Kulisse dieses Westflügels des Kapitols. Das hat aber auch zu tun natürlich auf dieses ganze, die Berufung auf höhere Wesen. Es geht im Grunde um eine Dokumentation des Kerns der Demokratie, nämlich des friedlichen Machtwechsels. Was mir jetzt sehr stark aufgefallen ist, ist, dass vor allen Dingen Anhänger von Donald Trump in die Stadt gekommen sind. Es sind etwa 900.000. Ich habe heute Morgen noch ganze Kolonnen von Harley-Davidson-Motorradfahrern hier einfahren sehen in Jeans und in Rockerkleidung. Mhm. Ich habe fast keine Afroamerikaner gesehen. Mhm. Das ist hier eine weiße Veranstaltung gewesen. Es ist schlimm, das so zu sagen, aber es zeigt eben, Donald Trump ist tatsächlich nicht der Präsident aller Amerikaner. Und ich weiß nicht, wie er dieses Land hinter sich bringen will.
Einschätzung von Thilo Kössler live. Aus Washington waren das. Zur Amtseinführung von Donald Trump. Donald Trump ist der neue Präsident. Er ist vereidigt und er hat seine Antrittsrede gehalten.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen heute Abend über die Vereidigung in Washington und Barack Obama und seine Frau, die, das ist die Tradition, Anke, die verlassen dann das Kapitol, die verlassen auch das Weiße Haus, haben sie heute schon gemacht und jetzt aktuell wartet der Helikopter auf die beiden. Hört mal ganz kurz rein, die Kollegen von CNN covern das natürlich live. So, da steht der Helikopter, man hört auch schon so ein paar Geräusche und Barack und Michelle Obama laufen dann runter und dann werden sie verabschieden, wenn sie verabschieden und werden erstmal ein bisschen Urlaub machen.
Ja,
ne?
Hat er ja jetzt auch verdient, Herr Barack Obama. Jetzt gerade sieht man ihn rauskommen an der Seite von Donald Trump und dann wird er wahrscheinlich jetzt bald in den Hubschrauber steigen und das Mic droppen.
Unser Korrespondent in den USA, Thilo Kössler, war gerade wirklich fertig, muss man sagen. Ne? Den hat diese Amtsantrittsrede von Trump ordentlich mitgenommen. Wir schauen an dieser Stelle nochmal auf die Gästeliste. Da waren ja ordentlich Personal dort. Da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Natürlich Hillary Clinton war mit Mann da. Was haben die angehabt?
Ja, Hillary Clinton hat Weiß getragen. Ne? Das ist jetzt vor allen Dingen interessant mit Blick darauf, dass Weiß eben nicht nur so eine Farbe ist, die Reinheit suggeriert, sondern auch eine Farbe, die für das Frauenwahlrecht steht. Melania Trump, die hatte in der Wahlnacht auch Weiß getragen. Also das ist schon so eine Ansage, als Frau dann Weiß zu tragen. Es waren auch noch Mitglieder vom Senat und Repräsentantenhaus, der oberste Richter. Wir haben auch eben einen Mormonenchor schon singen hören und sehen. Ja, und ein paar demokratische Abgeordnete, die haben die ganze Amtseinführung boykottiert und sind nicht hingegangen.
Lass uns bei der Musik bleiben. Es haben ja wirklich prominente Musiker abgesagt, dass sie dort nicht teilnehmen wollen. Aber es sind dann doch ein paar gekommen.
Ja, eben haben wir gesehen Jackie Evancho, die hat die Nationalhymne gesungen.
Donald Wer sie nicht Trump. Kennt, das ist eine Casting-Teilnehmerin, 16 Jahre alt.
Genau, die hat America's Got Talent, da hat sie mitgemacht. Man hat danach auch Donald Trump gesehen, wie er zu Jackie Evancho gesagt hat, good job, Jackie. Dann werden später noch ein patriotischer Country-Sänger auftreten und Three Doors Down, das ist eine Rockband, die, ja, muss man sagen, ihre besten Tage auch schon gehabt hat.
Was ist mit Kanye West? Es wurde gemunkelt, dass er vielleicht das auch als Plattform nimmt. Ich meine, die beiden haben sich ja auch schon mal getroffen, also Trump und er. Wird er noch auftauchen? Bis jetzt war er nicht da.
Er wird nicht mehr auftauchen. Es war immer gemunkelt worden, tritt er auf, tritt er nicht auf. Man muss sagen, ein Auftritt von Kanye West hätte die ganze Veranstaltung doch, ein bisschen aufgewertet.
Bisschen sympathischer
auch, ne?
Vielleicht gemacht.
Ja, die Antwort ist, Kanye West wurde gar nicht erst gefragt. Tom Barrack, das ist der Mensch, der die Amtseinführung organisiert hat, der hat zu der Thematik gesagt, es ist toll, er sieht sich selbst als einen Freund des designierten Präsidenten, aber das wäre einfach nicht der richtige Rahmen gewesen. Und wenn wir jetzt mal daran denken, wer vor 4 Jahren die Hymne gesungen hat, das war Beyoncé, die ist jetzt auch, muss man sagen, nicht so weit von Kanye West weg. Aber in diesem Falle fand das Team Trump, dass Kanye West da nicht wirklich hinpasst.
In Sachen Entertainment gibt's an dieser Stelle nur 2 TV-Spielfilmsterne von uns. Damals, 2013, hätte es 5 gegeben. Ja.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist nicht nur Amtseinführung von Donald Trump. Nein, heute gab es noch ganz viele andere Nachrichten und ganz viele andere Sachen waren wichtig. Unter anderem ja diese Woche Mittwoch, das habt ihr mitbekommen, Mitte Italiens, dieses erneute Erdbeben, eine Schneelawine hat dann ein Berghotel zerstört. Dort die Helfer hatten sich, ja, war schwierig, hatten sich Hoffnung gemacht, dass da noch Überlebende in diesem Hotel, das platt gemacht wurde, zu finden sind. Stefan Tröndle ist unser Korrespondent in Italien. Stefan, wie viele Menschen konnten denn bislang gerettet werden?
Also die Zahlen gingen immer so ein bisschen hin oder her. Gerettet werden konnten wohl momentan 5. Das heißt, die hat man aus den Trümmern gezogen. Mhm. Geortet hat man aber wohl 10. Das hat der Zivilschutz auch gerade nochmal bestätigt. Und die Feuerwehr auch. Heute früh war die Rede von 6, dann von 8. Das geht immer wieder hin und her, weil da unterschiedliche Organisationen arbeiten. Aber es scheint wohl so zu sein, dass wirklich 10 Menschen dieses Unglück überlebt haben. 5 sind noch unter den Trümmern in irgendwelchen Hohlräumen gefangen, verletzt. soll wohl angeblich niemand sein. Also die, die rauskamen, die waren auch nur unterkühlt, hatten aber keine Verletzungen. Und man kann nur hoffen, dass es denen gelingt, die heute Nacht da noch rauszuziehen und vielleicht auch noch weitere zu finden. Was ja ein Wunder ist, wenn man das Hotel sieht, wie stark das beschädigt ist durch diese Lawine. Das ist 4-5 Meter Schnee auf Trümmern. Das ist echt der Hammer.
Wie schwierig ist der Einsatz für die Rettungskräfte dort vor Ort?
Wahnsinnig schwierig, muss man sagen, weil dieses Hotel, das war mal ein Wellness-Resort in den Alpen auf 1200 Metern Höhe, richtig schön mit Pool, 5 Stockwerke und so, das ist ziemlich eingestürzt durch diese Lawine, die durch das Erdbeben entstanden ist, in einem Gebiet, wo es eigentlich gar keine Lawinen gibt, und das wurde ziemlich dem Erdboden gleichgemacht. Das heißt, auf einigen Stellen liegt 4-5 Meter Schnee, verdichtet durch die Lawine, hart wie Beton. Das heißt, die Feuerwehr hat vorhin, als sie da rausgezogen haben, haben sie es mal gefilmt, die haben damit Motorsägen den Schnee freigeschnitten. Also das ist wirklich extrem harte Arbeit und dann besteht weiterhin Lawinengefahr. Aus dem einfachen Grunde, es ist wärmer geworden, der Schnee schmilzt und dann könnte noch was abgehen durch die Erschütterung oder durch ein weiteres Erdbeben, weil es gibt ja weiterhin andauernd Erdbebenstöße, die zwar nicht mehr so stark sind, aber zum Auslösen von irgendwas reicht es vielleicht auch noch.
Das hast du gerade gesagt, das ist ein Gebiet, wo eigentlich keine Lawinen runtergehen. Das heißt, man konnte oder man hat sich da auch gar nicht vorbereitet auf sowas.
Nein, also ich meine, es hat da so heftig geschneit wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und das ist Gran Sasso, ich bin da selber schon Ski gefahren, als ich in Italien studiert habe, ist eigentlich gar kein lawinentypisches Gebiet. Und das, was jetzt passiert ist, ist ausgelöst worden durch einen von diesen heftigen Erdbebenstößen von vor 2 Tagen, Stärke 5 und mehr. Da haben sich wohl 2 Schneebretter, so wird es hier in der Grafik gezeigt, sind abgegangen, die haben sich dann vereinigt und das hat dann wohl gereicht, um irgendwie eine Riesenlawine auszulösen und die dann auch Bäume platt gemacht hat, weil es standen ja Bäume oberhalb dieses Hotels und das kam dann alles darunter, das war nicht vorhersehbar. Also da kann man niemand die Schuld geben dafür.
Jetzt ist es aber auch eben eine Region, die von Erdbeben immer wieder betroffen ist, hast du selber auch gerade gesagt. Hast du mit Menschen sprechen können? Warum bleiben die immer dort wohnen?
Also aktuell nicht, aber nach vielen Erdbebenkatastrophen immer wieder, unter anderem nach dem Beben in L'Aquila 2008 oder auch in der Emilia-Romagna, wo ich war. Die Antwort ist immer dieselbe. Die Menschen sagen, wir sind hier groß geworden, das ist unsere Heimat, das ist der Ort, den wir lieben, wir kennen nichts anderes, wir haben hier unsere Häuser, wir wollen hier einfach bleiben. Und das geht ja manchmal auch 150, 200 Jahre gut. Also dass jetzt Amatrice zerstört worden ist, das war ein historischer Ort, da ist halt über Jahre, über Jahrzehnte nichts passiert und dann hat man sich halt dran gewöhnt. Deswegen waren auch so viele Häuser eben noch nicht erdbebensicher.
Heute gab es gute Nachrichten aus Italien. Beim Lawinenunglück aufgrund eines Erdbebens diese Woche sind heute Überlebende in einem Berghotel gerettet worden. Informationen waren das von Stefan Tründle, unserem Korrespondent aus Italien.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Washington ging es heute los für einen wichtigen Mann in Davos in der Schweiz. Da war erstmal Schluss für viele wichtige Menschen. Das Weltwirtschaftsforum ist durch. Die letzten Arbeitsgespräche sind gelaufen. Höchste Zeit, mal ein bisschen drauf zu gucken, ja, was das alles gebracht hat. Das machen wir zusammen mit Hendrik Burs für die Radiowissen in Davos vor Ort. Grüß dich, Hendrik.
Ja, grüß dich. Hi, Thilo.
Welche Wirkung hat das Forum denn dieses Jahr gehabt? Gibt es konkrete Ergebnisse?
Ja, es gibt ein paar konkrete Dinge, die tatsächlich verkündet wurden. Das ist immer so eine Sache hier in Davos bei dem Forum. Es findet vieles im Verborgenen statt. Es sind viele Anbahnungen von Geschäften, von Aktionen, die erst später dann öffentlich werden und wo man dann nur ahnen kann, dass das hier seinen Anfang genommen hat. Aber es gab zum Beispiel die Woche die Ankündigung einer milliardenschweren Impfallianz gegen Ebola und gegen andere Pandemien, wo Deutschland zum Beispiel auch die deutsche Regierung Geld geben wird, auch die Stiftung von Bill und Melinda Gates. Das ist so ein Beispiel. Ansonsten ist ein Ergebnis eigentlich auch, dass viel mehr aus meinem Eindruck hängen bleibt, was so Richtung Diversity und weltweite Partizipation auch angeht. Es ist zwar richtig, dass die große Mehrheit der Delegierten hier klassisch männlich, weiß, reich ist nach wie vor, aber das stimmt eben nicht nur. Es gibt immer größere Delegationen aus Ländern wie Indien oder eben China. Ich habe mich mit einer Äthiopierin unterhalten, die nach Amerika ausgewandert ist und dort ein Geschäft auf die Beine gestellt hat und da anderen Menschen hilft, auch sich selbstständig zu machen, eben nicht mehr in Armut zu leben, sondern wirklich aus ihren Träumen was zu machen. Das ist so ein kleines Beispiel nur, aber das zeigt, auch das sind natürlich Ergebnisse, wenn man so will.
Aber du sagst Diversity von den Teilnehmern her oder von dem, was beschlossen wird? Weil das, was wir auch beobachten, sind ja die Zeichen so ein bisschen auf Protektionismus. Also da gibt es den Brexit, da gibt es jetzt Trump, der auch schon was gesagt hat. Da bleiben die Grenzen ja oben.
Ja, das stimmt. Und es hat ja die Woche auch so ein bisschen das kuriose Bild gegeben. Gut, Donald Trump ist jetzt verhindert gewesen durch einen wichtigen Termin. Der ist ja nicht hier gewesen. Aber man hat ja so eine Art Gegen-Trump gehabt im chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der hier die Eröffnungsansprache am Dienstag gehalten hat und wirklich eine Verteidigungsrede der Globalisierung geschwungen hat. Das ist hier stark beachtet worden. Ich habe mich mit einem chinesischen Journalisten dann mal hier am Rand, an der Schneekante sozusagen unterhalten und ihm gesagt, das ist schon irre, dass das so auch ein großes Medienecho in Europa zum Beispiel gehabt hat, dass jetzt aus China quasi die Flagge der Globalisierung und auch gegen den Protektionismus hochgehalten wird. Das muss man im Grunde mit ein bisschen Salz essen. Also China hat auch nicht die freien Marktzugänge umgekehrt. Aber
es ist jetzt nicht dieser Handelskrieg, den man auch vermuten könnte gegen Trump. Also China gegen Trump, Amerika.
Den Worten nach nicht, aber man muss sehen, Handelskriege, die werden nicht einfach so deklariert, dann sind sie da. Das geht in vielen kleinen Schritten. Man muss halt sehen, wie sich jetzt Strafzölle zum Beispiel aus Amerika entwickeln, dann könnte China durchaus sich auch rächen. Also man spricht in dem Bereich Protektionismus auch vom wie du mir, so ich dir. Selbst Großbritannien, wenn man so will, hat durch diese Brexit-Entscheidung ja eine sehr viel schwächere Währung als vorher, das Pfund. Das könnte man auch durchaus als eine Art Kollateralschaden, die aber auch zu einer kleinen Handelskriegmaßnahme, wenn man so möchte, ist verstehen. Denn dadurch haben natürlich andere Währungsräume wie der Euro schwierigeren Marktzutritt Richtung Großbritannien.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos, es ist durch, jetzt kommen neue Zeiten. Jamie Oliver hat die gestern schon mal eingeläutet, diese neue Zeiten. Er möchte zum Beispiel Trump kochen sehen.
I want to see Donald Trump growing some stuff and cooking some stuff. Right?
Ja, vielleicht mache ich das heute Abend noch nicht in seinem neuen weißen Haus. Wir werden es beobachten. Hendrik Burs war das für die Radio Wissen live aus Davos. Lieben Dank. Schönen Abend dir.
Ebenso. Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist Amtseinführung von Donald Trump und nicht nur Donald Trump bekommt ein neues Amt, nein, auch seine Frau Melania Trump. Im Vorfeld, da war ja viel spekuliert worden, was trägt denn jetzt die First Lady, die neue First Lady of the United States, Anke? Es war hellblau, was sie heute getragen hat.
Ja, sie hatte ein Kleid an, dazu so ein kleines Jäckchen, lange Handschuhe und Pumps, alles Ton in Ton, so ein bisschen 60s. Einige auch auf Twitter fühlen sich an Jackie Kennedy erinnert. Ja, Melania Trump also in Blau, die Farbe der Demokraten. Michelle Obama, die hat man heute in Rot gesehen, die Farbe der Republikaner. Wir haben ja eben schon wild interpretiert, die wollen zeigen, wir stehen zusammen. Ja, auch die Männer, Trump mit roter Krawatte, Obama mit blauer, die amerikanischen Nationalfarben. Ja, nach dieser Antrittsrede eben, da zweifelt man dann aber doch so ein ganz kleines bisschen.
Trump wieder ein bisschen eingerissen, ja. Natürlich, das, was man da so in Gemeinschaft interpretieren könnte. Welcher Designer hat dieses Ensemble in Blau entworfen?
Das war ein Entwurf oder ist ein Entwurf von Ralph Lauren. Der Designer, der war auch im Vorfeld als Favorit gehandelt worden für das, was Melania heute trägt. Ja, wahrscheinlich ist aber, dass sie sich nochmal umzieht, wenn es nachher zu den drei Bällen geht, auf denen sich die Trumps noch sehen lassen werden. Viele Designer, die hatten im Vorfeld abgelehnt, Melania Trump einzukleiden, unter anderem Marc Jacobs, Derek Lam und Philipp Lim.
Weil die sagen, nee, mit Trump, da gibt's nicht so viel Übereinstimmung?
Ganz genau das. Die hatten sich aus politischen Gründen dagegen entschieden. Die Modeindustrie, die ist jetzt auch traditionell eher demokratisch. Ne? Durch Donald Trump wird das alles jetzt nochmal ein bisschen mehr verstärkt. Es gibt aber auch Designer, die sehen das entspannter. Unter anderem Calvin Klein, Dian van Furstenberg und Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger hat gesagt, unter anderem, man sollte doch darauf stolz sein, die neue First Lady und Tochter Ivanka Trump einzukleiden.
Dieses Kleid der First Lady bzw. der Dresscode der First Lady ist auch immer so ein bisschen Politik an sich, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Wir haben ja auch eben schon über die Farbe Weiß gesprochen. Melania Trumps Vorgängerin Michelle Obama, die hat neben Ware von der Stange oft auch wirklich bewusst Mode von weniger bekannten Designern und vor allen Dingen auch schwarzen Designern getragen. Ne? Das war schon auch immer ein Statement, was da getragen wird. Der Stil von Michelle Obama, der war immer unangestrengt und trotzdem muss man sagen, perfekt auf den Punkt. Und ja, mit der neuen First Lady, da wird auch ein neuer Stil ins Weiße Haus einziehen.
Die neue First Lady Melania Trump hatte heute Vormittag Ralph Lauren an. Spannend wird es dann eben noch, was sie später beim Inauguration Ball trägt. Einige Designer hatten im Vorfeld abgelehnt, Melania Trump einzukleiden. Es gibt aber auch noch die, die anderer Meinung sind, zum Beispiel Tommy Hilfiger.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Vielleicht wird man sagen, ja, niemand in der Geschichte der USA hat mehr polarisiert als Donald Trump. Vielleicht auch nicht. Wir werden es erfahren, wir werden abwarten müssen. Aber was denken und sagen die Leute weltweit eigentlich über Donald Trump, den neuen Präsidenten der USA? D-Radio Wissen Reporter Stefan Beuting hat am Globus gedreht und ein paar Stimmen gesammelt.
Donald Trump.
Trump, ein Businessman.
Trump. Donald Trump. Donald
Trump. He's such a compassionate person and he truly, truly cares for America.
I want to make America great again.
President Donald Trump. Fans hat er massig, zweifelsohne. Aber nicht nur.
And Donald Trump, he's like your drunk uncle.
Dieser sogenannte besoffene Onkel wäre jetzt eben an der Reihe. Und das Besondere an ihm, er gilt als spannend, weil unberechenbar.
Keiner ahnt, was der eigentlich machen möchte.
Donald Trump is like a joker. We don't really know what he will do.
Joker und ja, Folie für unsere Hoffnungen und Ängste. Nicht nur in Amerika, weltweit.
Ich persönlich warte jetzt erst einmal auf die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten.
Ja, das konnte man bislang machen. Aber jetzt ist die Frage, was ist er denn für einer?
I want to see Donald Trump growing some stuff and cooking some stuff. Right?
Jamie Oliver meint, er kann's nicht in der Küche. Aber darum geht's ehrlich gesagt nur am Rande. Es geht um mehr. Es geht um diese Mischung aus Hoffnung, Hope oder eben Fear, also Hosen voll.
Great, great men who are revered as the best politicians that our country's ever produced.
Eine Einzelmeinung aus Australien. Daher kommen gleich noch mehr und ein kurzer Überblick auch noch aus den Niederlanden, aus Kanada und Mexiko.
I think he's gonna do a pretty good job.
Also Australien, Straßenumfrage.
If he was to run for Prime Minister or, you know, want a job in Parliament in Australia, do you think Australians would vote for him?
Gut aussehender Student, nur circa 20, wenn Donald zur Wahl stehen würde. Ob er ihn wählen würde.
No. I think that Australians
Australier sagt, er würden sich jemand Intelligenteres aussuchen. Die meisten hier schmunzeln zumindest. Angst bei der Umfrage? Fehlanzeige. Begeisterung für Donald? Aber auch nicht.
So to sum it up, you just call him a dick?
I just call him a big, massive dick. Big wanker, maybe.
Doch dann das. Drei Australier, die extra nach Amerika gereist sind.
And this is
Charles. Martin
und James.
Auf ihren T-Shirts steht fett gedruckt Aussies for Trump.
And what are you guys here for?
We're here to support Trump.
Nice.
And we're traveling all around the country, sort of going to rallies and things like that.
Very good.
Fantastic.
3 Minuten Videoclip. Ich höre es mir extra zweimal durch und finde genau ein Argument, warum sie Trump gut finden.
He's such a good television star.
Ach so, ja.
America, great yeah. Again.
All right, awesome. Thank you, guys.
Thanks.
Nächste Station, Kanada.
The fact that he goes around saying the stuff that he does and I've just heard more negatives about Trump.
I'm just like sick of old white men running countries. I think it'd be nice to have a change.
Ob sie, wenn sie den ganzen Campus an der Uni umgraben, einen Trump-Supporter finden würden. Die Antwort ist ja. Genau einen.
I can't say Trump.
Why do you feel like you have to say it?
Because I can't say Trump. Like, there's no way.
Nächste Station, Mexiko.
Well, everybody says it's okay.
The thing what I think about him, I think it's a racist motherfucker.
Erstaunlich. Obwohl der Mann die Mauer hochziehen wollte, bekommt er hier ein durchaus gemischtes, ja, ich würde sagen mittelmäßiges Stimmungsbild. Einer freut sich sogar über die Mauer. Er habe Angst, dass die Amerikaner in Scharen illegal einwandern würden.
We want to know your thoughts on Donald Trump, though.
You're fired.
Und zum Schluss noch die Niederlande.
Yo guys, today I'm going to ask people on the street what they think about Donald Trump.
Nothing particular.
Sorry?
Nothing.
What do you think about Donald Trump?
Dom of zo.
What do you mean?
Hij is gewoon dom. Hij heeft geen respect voor de mensen.
So I don't really like him. And I don't think he should be president of America.
I don't really like him. And I think there's a big war coming if he is the president.
Niederlande. Eine Mischung aus, keine Ahnung, Ablehnung und sehr verhaltenen Befürchtungen, dass es ja, zu einem Krieg kommen könnte. Tja, und damit könnte man es ja schon bewenden lassen. Vielleicht noch eine der positivsten Reaktionen, die kam von der Pressestelle des Islamischen Staats. He will rule with undisputed control and this will lead to open conflicts with many people. Ja, und das wäre dann ja sehr im Interesse der Terroristen. Aber wie bei allen Dingen, die in der Zukunft liegen, empfiehlt sich erstmal vornehme Zurückhaltung, was die Prognose angeht.
Leute, die sich so viele Gedanken darüber machen, was Trump für uns bedeutet, die schauen so viele Nachrichten.
Watch TV and ask if they like or don't like Donald Trump.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Deutschland bewirbt sich, nachdem man die Olympischen Spiele in München und in Hamburg nicht haben wollen, hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, heute angekündigt, Fußball können wir ja doch noch spielen bei uns in Deutschland und zwar 2024. Da wäre es doch schön, wenn eine Europameisterschaft in Deutschland am Start wäre. Diese Nachricht gab es heute und damit läuft alles eigentlich ganz gut. Könnte man meinen. Bisher ist noch nichts bekannt geworden von irgendwelchen Stimmen, die verkauft wurden, wie zum Beispiel bei der WM 2006. Deswegen soll jetzt auch Transparency International die Bewerbungsphase des DFB überwachen. Philipp May aus unserer Sportredaktion, mit ihm habe ich heute über diese Nachricht gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, ob er denn überrascht war.
Nee, überhaupt nicht. Also was tatsächlich für mich jetzt nur überraschend kam, dass es da jetzt noch ein offizieller Beschluss war, der da verkündet wurde. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre schon längst verkündet. Wolfgang Niersbach, der mittlerweile gesperrte wegen der Sommermärchenaffäre DFB-Präsident, hat 2013 beim DFB-Bundestag damals schon ganz offiziell den Wunsch hinterlegt, beim ebenfalls mittlerweile gesperrten UEFA-Präsidenten Michel Platini, hat das noch ganz blumig mit Mon cher, also mein Freund, mein lieber Michel, wir wollen die Europameisterschaft 2024. Und seitdem im Prinzip wurde natürlich überlagert von der WM-Affäre, war das aber in allen Reden des DFB immer das ganz große Zukunftsthema neben dem Bau dieser DFB-Akademie, die sie da jetzt versuchen anzustoßen. Und auch der neue DFB-Präsident Reinhard Grindel, der hat das immer ganz klar als das große Zukunftsprojekt tituliert. Also, dass der DFB diese EM unbedingt haben will, ist lange hinterlegt und öffentlich artikuliert.
Was weiß man denn da schon konkret zu den Plänen?
Ja, das ist ja jetzt noch ganz in der Anfangsphase, was mittlerweile klar ist. Diese EM, wissen wir seit Frankreich, wird fast so groß wie eine WM, zumindest nach jetzigem Format, sprich 24 Teilnehmern. Es soll in bis zu 10 Stadien gespielt werden, müssen mindestens 30.000 Plätze sein, sollte kein Problem sein.
Ist ja ein Vorteil, die Stadien gibt es ja schon.
Genau, das ist definitiv ein Vorteil. Und diese Städte, da gibt es einige Bewerber, mit Sicherheit mehr als 10 Bewerber, die können sich jetzt bis zum 12. Juni bewerben und mit denen wird man dann in die Bewerbungsphase gehen und das Ganze entschieden wird dann letztendlich nächstes Jahr 2018 im Herbst.
Okay, also entschieden wird dann 2018, also die Bewerbungsmappe wird da gerade noch gefüttert oder wie geht es da weiter?
Ja, das ist jetzt erstmal, jetzt wird tatsächlich erstmal eine Bewerbungsmappe gefüttert, das sind jetzt diese Protestfristen, aber insgesamt geht man in Deutschland tatsächlich schon aus, dass man sehr, sehr, sehr gute Chancen hat, diese EM auch tatsächlich zu kriegen. Das Problem aus Sicht der UEFA ist ja, es gibt ja mit dieser 24er-Europameisterschaft in Europa gar nicht mehr so viele Länder, die das alleine stemmen können. Deutschland gilt als ganz, ganz, ganz großer Favorit tatsächlich. Lange waren sie auch der einzige Kandidat. Jetzt hat Skandinavien angekündigt, möglicherweise eine gemeinsame Bewerbung noch mit allen skandinavischen Ländern an den Start zu bringen. Trotzdem spricht viel für Deutschland, Skandinavien, die müssen zum Beispiel eine Stadioninfrastruktur aufbauen. Und 2020 findet ja gerade so ein Turnier in ganz Europa statt, diese total komische WM, EM, weil keiner wusste, wer könnte sich bewerben. Also hat man gesagt, spielen wir in ganz Europa. Und jetzt gibt es eben tatsächlich den Wunsch nach einem ganz klassischen Turnier, so wie wir es eben halt kennen. Und da ist Deutschland die sichere Bank. Stadien gibt es wie Sand am Meer sozusagen fast. Die Orga ist gar kein Problem. Man sagt ja immer so gemeinhin, Deutschland könnte so ein Turnier im Prinzip aus dem Stand ausrichten. Und das ist natürlich ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und dann gibt es eben noch, wie immer, bei diesen komischen Sportverbänden eine sportpolitische Seite. Und da hat der DFB sich ganz geschickt verhalten. Rümpfen auch viele die Nase drüber. Die haben sich in der ganzen Affärenzeit immer brav auf die Seite der Kriegsgewinnler innerhalb der UEFA gestellt, zum Beispiel frühzeitig den Slowenen Čeferin, völlig unbekanntes Blatt, unterstützt, als sich abzeichnete, der wird der neue Mann, weil der unter anderem von den Russen protegiert wird, der wird der neue UEFA-Boss, obwohl sie eigentlich als Unterstützer des unterlegenen Kandidaten Michael van Praag aus Holland galt. Sowas ist total wichtig und dementsprechend sieht das Ganze für den DFB sehr gut aus.
Ich würde mich ja freuen. Muss man nur mal fragen, was Sönke Wortmann da so macht, ne? Damit er wieder so einen schönen Film wie damals zusammenzimmern kann. War ja doch toll eigentlich 2016.
Aber es ist schon erstaunlich. Die WM-Affäre spielt in diesem Kontext eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Sowas interessiert den gemeinen Sportfunktionär eher weniger. Die haben ja selbst mit ihren eigenen Affären Probleme zu tun. Denen reichen eben die Lippenbekenntnisse des DFB, dass sie gesagt haben, sie haben ihr Bestmögliches getan zur Aufklärung. Theoretisch könnte man natürlich sagen, die deutsche Politik sagt, so, Freunde der Sonne, jetzt schauen wir erstmal, jetzt gucken wir erstmal genau drauf, was ihr da gemacht habt, was 2006 gelaufen ist, aber da ist bisher nur was von den Grünen gekommen. Die sagen, also wenn schon EM, sie würden sich übrigens auch freuen, genau wie du, haben sie in ihrer Pressemitteilung geschrieben, aber haben doch bitte angemahnt, ne, zuerst bitte guck, auch Aufklärung. Theoretisch gäbe es ein Mittel, indem man einfach sagt, wir verweigern euch die Steuerbefreiung beziehungsweise der UEFA, die obligatorisch ist für die Gewinne bei den Turnieren, kennt man auch von großen Sportorganisationen, aber das wird niemals passieren.
Sagt Philipp May aus unserer Sportredaktion. Vielleicht gibt es ja dann doch ein neues Sommermärchen mit europäischen Mannschaften. Der Deutsche Fußballbund hat heute die Bewerbung für die Fußball-EM 2024 öffentlich bekannt gegeben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Anke hat sich gerade mal die offizielle Homepage des Weißen Hauses angeschaut, whitehouse.gov. Und da ist jetzt alles Obama-technisch gelöscht und man sieht Donald Trump, der den die Hand hochhält. Und
ja, da sind die neuen Admins schon am Werk, ne? Let's make America great again together. Und dann gibt es da auch so einen Reiter, der heißt Issues. Ja, und da kann man dann die Top-Issues sich angucken, die ja, Top-Themen quasi. Da haben wir den America First Energy Plan. Wir haben die America First Foreign Policy und wir haben Bringing Back Jobs and Growths.
Große Rhetorik.
Und wir haben Making Our Military Strong Again, also America First, America zuerst. Das ist sei jetzt
überall.
Thema. Klimawandel. Haben wir gerade mal gesucht, haben wir nicht mehr so viel
aber
zu
gefunden.
Aber der
war ja erfunden, glaube ich. Ne?
Ja,
das muss man nochmal verifizieren.
Ich meine,
was
wenn,
jetzt
man draußen,
wenn
man nach draußen guckt, dann, also ich sehe keinen Klimawandel, es ist so kalt draußen. Also.
Das ist bestimmt nicht wegen des Klimawandels, dieses Klima. Hätten wir das auch mal gecheckt an dieser Stelle. Jetzt geht es bei Kerstin Ruskowski um Datensicherheit.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn es um Datensicherheit geht, dann macht man sich vielleicht Gedanken um Hacker oder die NSA. Kanadische Forscher haben aber herausgefunden, dass die Gefahr eher aus dem eigenen Umfeld kommt, nämlich von Freunden, Partnern oder Familienangehörigen. Die Forscher haben mehr als 1300 Facebook-Nutzer befragt und es stellte sich heraus, dass fast ein Viertel schon mal im Account eines Angehörigen oder Freundes geschnüffelt hat. Das ist ziemlich einfach, wenn sich derjenige auf dem Computer nicht abgemeldet hat oder sein Handy offen herumliegen lässt. Laut den Forschern schnüffeln die meisten aus Neugier oder Spaß, zum Beispiel um was Lustiges oder Peinliches auf die Seite zu schreiben. Andere spionieren aus Eifersucht. Im Schnitt dauert das sogar 15 Minuten lang. Kam das allerdings raus, war es in der Regel auch aus mit dem Partner. Die Forscher raten regelmäßig, die Passwörter zu wechseln und sich immer abzumelden. Das hat nichts mehr mit wissenschaftlicher Diskussion zu tun. Mit einem offenen Brief haben die Mitarbeiter der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Magdeburg jetzt Stellung bezogen. Es geht um eine Veranstaltung von vergangener Woche, die wegen Tumulten abgebrochen wurde. Beantragt worden war sie von der AfD-nahen Studierendengruppe Campus Alternative. AfD-Landesvorsitzender André Poggenburg sollte auf der Veranstaltung sprechen. Rund 300 Studierende hatten den Hörsaal besetzt. Poggenburg musste schließlich von seinen Personenschützern aus dem Saal gebracht werden. Danach gab es Vorwürfe, die Studierenden seien gewaltbereit gewesen. Auch die Mitarbeiter der Universität wurden persönlich angegriffen. Es hat sogar Morddrohungen gegeben. Der Dekan und der Hochschulrektor haben Anzeigen wegen Bedrohung erstattet. Gegen den Dekan wurde von Seiten der AfD eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. In ihrem offenen Brief stellen sich die Mitarbeiter jetzt hinter ihren Dekan und die Studierenden. Sie fordern die Verantwortlichen dazu auf, an der Universität keine Veranstaltungen mehr zu genehmigen, die zu parteipolitischen Zwecken missbraucht werden können. Eine wissenschaftliche Studie muss nichts Spektakuläres rausfinden. Viel wichtiger ist, dass sich die Studie reproduzieren lässt. Aber genau daran hapert es oft. Deshalb gibt es Teams von freiwilligen Wissenschaftlern, die alte Studien nochmal unter die Lupe nehmen. Gerade läuft eine solche Überprüfung von viel beachteten Krebsstudien. Jetzt hat das Prüfteam ein Zwischenergebnis vorgestellt und das ist gemischt. Bei zwei Krebsstudien konnten sie die Ergebnisse bestätigen, bei einer nicht. Und bei zwei weiteren Studien sind sie noch unsicher. Ein großes Problem ist laut den Forschern, dass viele Wissenschaftler nicht genau beschreiben, wie sie vorgegangen sind. Für ihre Überprüfung mussten sie in jedem einzelnen Fall nachfragen. Und es gab auch Überraschungen. Zum Beispiel liefen manche Experimente anders als in der Originalstudie. Einen Tumor-Antikörper konnten die Forscher gar nicht testen, weil der Tumor bei den Versuchstieren auch ohne Antikörper zurückgegangen war.
D-Radio Wissen.
Und es war natürlich die Stimme von Tina Kiesling, die ihr da gerade gehört habt. Die Wissensnachrichten gibt's übrigens auch als Podcast. Findet ihr auf der Seite dradiowissen.de.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump ist neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat alle Papiere seiner Mitarbeiter jetzt unterzeichnet. Nochmal alle, die in seiner Entourage sitzen, in seinem Kabinett, die sind jetzt auch offiziell von ihm unterschrieben. Und jetzt aktuell sitzt Donald Trump mit der Familie beim Dinner. Der Wein wird gerade mal eingeschenkt. Jetzt haben wir Zeit, mit einem Trump-Supporter zu sprechen, mit Niklas Smith, 29 Jahre alt. Vor 5 Jahren ist er nach Essen-Rüttenscheid gekommen. Er betreibt dort ein Restaurant, es nennt sich Green Ghost California Kitchen, und Smith ist gebürtiger Kalifornier und er ist Trump-Wähler. Niklas, hast du bisher eine schöne Amtseinführung gehabt? Sag uns.
Ja, das wäre sehr schön.
Hast du geschaut? Public Viewing bei dir, ja. Bei dir im Restaurant?
Nein, ich bin gerade bei NTV.
Mhm. Und wie gefällt's dir bisher? Was sagst du? Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
Also, ich denke, wir müssen ein bisschen warten, bis die Erwartungen erfüllt sind. Mhm. Aber die erste Ansprache, ich fand ganz toll, der hat alle die richtigen Punkte getroffen.
Die war ja schon sehr aggressiv, diese Ansprache von ihm.
Das fand ich nicht, eigentlich. Nein, der war ganz freundlich zu den Obamas.
Mhm.
Und
außer dass er alle Punkte...
Wenn man erinnert sich von die erste Ansprache von Obama... ich denke, das war noch negativer gegen der ehemalige Präsident George W. Bush.
Okay.
Also ja.
Wir hatten so ein bisschen anders gespeichert, weil wir den Wortlaut, den damals Obama gewählt hat, mit Freiheit, mit Gleichheit und das Streben nach Glück, ein bisschen anders verstanden haben als Trump, der jetzt erstmal mit Only America First gesprochen hat. Aber das ist in deiner Wahrnehmung ein bisschen anders angekommen.
Ja.
Okay. Welche Erwartungen hast du denn eigentlich an Trump, sag mal?
Also, ich erwarte, dass wir werden unsere Fabriken wieder in Amerika haben und neue Arbeitsplätze schaffen und die Mauer anfangen zu bauen.
Das findest also du auch alles?
Es gibt ganz, ganz viele Sachen.
Was ist so dein Argument, warum diese Mauer gut ist?
Warum diese Mauer gut ist, wir haben 14 Millionen illegale Immigranten in Amerika, ganz viel in meiner Heimatstadt Kalifornien.
Mhm.
3 bis 4 Millionen sind kriminaltätig. Und im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, wir haben ein ganz liberales Immigrationspolitik. Und man könnte das hier, das würde hier nie gehen.
Ich meine, man kann natürlich dieses Kriminalitätsding, was Trump ja auch gesagt hat, ab jetzt wird die Kriminalität gesenkt. Das kann man ja wirklich in der Tat dann nachmessen. Da kann er jetzt ja seine Methoden an den Start bringen und dann kann man ja sehen, welche Kriminalstatistik da zurückgeht und welche nicht, ne?
Ja. Also ich werde angucken mit einem kritischen Auge. Ich habe 2-mal Obama gewählt und wenn der erfüllt meine Erwartungen nicht, dann wir haben eine andere Wahl in 4 Jahren.
Okay, du hast Obama gewählt und zuletzt aber Trump gewählt. Musst du noch mal kurz erklären, dein Wandel da zustande kam?
Also Obama ist ein traumhafter Wahlkämpfer.
Mhm.
Der hat viel Charisma und ich denke, der ist ein guter Verkäufer. Aber was der geschafft hat, hat mich ein bisschen enttäuscht.
Gibt es da irgendwas konkret, wo du sagst, das ging auf alle Fälle nicht, das ist doof gelaufen bei Obama?
Also die Mittelstand ist in eine schreckliche Situation in Amerika. Und ich denke, der nimmt das als Priorität, so die Welt zu dienen statt die Amerikanern. Und ich denke, dass der erste Auftrag von einem amerikanischen Präsident ist, die amerikanische Menschen zu dienen.
Mhm. Ja, kann man so stehen lassen. Niklas Smith, Trump-Supporter, 29 Jahre, lebt in Essen-Rüttenscheid und hat dort ein Restaurant. War das aktuell über die Amtseinführung von Donald Trump. Dir einen schönen Abend, Niklas. Mach's gut, bis dann.
Ja,
tschüss.
Auch so. Ja, ciao.
Die Redaktionskonferenz an diesem Freitag. Natürlich dreht sich viel um die Amtseinführung von Donald Trump. Gleich machen wir aber einen kleinen Cut und sprechen über die XX.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sie sind zurück und sie sind erfolgreich. The XX kennt ihr. Britische Indie-Pop-Band. Kennt ihr auch aus unserem Programm von der Nummer.
When and where did we go cold? I thought I had you on hold.
On Hold von The XX. Sie haben ihr drittes Album raus. Da sagt man ja immer, verflixtes dritte. Aber geht erstmal auf eins der deutschen Charts. Manuel Unger aus dem D-Radio-Wissen-Team hat ein Drittel der Band getroffen, nämlich den Oliver. Natürlich habt ihr, Manuel, über die Platte gesprochen. Da geht natürlich kein Weg dran vorbei. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Themen, die ihr verarztet habt. Alles zu hören dann Montagabend in D-Radio Wissen. Eine Stunde Musik, 20 Uhr. Jetzt steigen wir aber mal ein. Ihr habt auch über Trump gesprochen.
Kein Weg geht an Trump vorbei.
Jetzt kommen aber die XX aus England und Oliver lebt explizit in London. Ja, was war denn dann seine Haltung und seine Meinung zu Trump?
Naja, also eigentlich wollte Oliver gar nicht darüber reden, denn über Politik spricht die Band normalerweise nicht. Für uns hat er da eine Ausnahme gemacht.
This affects us all. In terms of like music, I think what we do musically, we don't commentate on politics, you know? Music for me often is an escape. And you know, it's been a rough year, but at the previous year. So I think now more than ever, there is such a need for music, for art, for creativity. You know, for people, if anything, to have like a peace haven away.
Also er spricht eigentlich nicht drüber, aber sagt trotzdem, muss die Musik auch mal politisch werden. Jetzt gibt's natürlich das andere große Thema, das Politische aus dieser Woche, die Aussage von Theresa May, dass es einen Hard Brexit geben soll. Konntest du da irgendwie, Oliver, zu einer Aussage bewegen?
Ja, also bei einer Band, die so erfolgreich ist wie The XX und dann ja auch zu dritt ist und er dann als einziger zum Interview kommt, da ist das für ihn nicht so leicht, weil er sonst so ein bisschen als Sprecher der Band rüberkommt und ein bisschen vorsichtig agiert, was er sagt. Insgesamt hat er seine Worte sehr bewusst gewählt, halt auch in dem Interview. Aber vor dem Brexit-Referendum, da hatte die Band auch eigentlich sofort beschlossen, obwohl sie sich nicht politisch äußern, dass sie hier Stellung beziehen müssen.
Brexit was something that we couldn't help but say something about. Because, you know, the result, it wasn't what we wanted. It wasn't what our generation wanted, and it still makes me deeply sad and makes me deeply scared. Right now, the scariest thing is what is happening, because no one knows. One thing we've learned is just closing yourself off doesn't work.
Also er sagt, allen sollte klar sein, dass es nichts bringt, wenn man sich isoliert. Hat denn die Band was unternommen, um den Brexit zu verhindern?
Naja, also in ihren Möglichkeiten. Sie haben zumindest die sozialen Netzwerke genutzt. Über 3,5 Millionen Menschen sind mit ihnen über Facebook verbunden. Und klar, das sind nicht alles Engländer, die für oder gegen den Brexit stimmen konnten. Aber sie haben zumindest versucht, ihre Fans zu mobilisieren, um gegen den Brexit zu stimmen.
We discussed it through the band. Because we just wanted to urge people to vote. Because we hoped that maybe we could kind of urge younger people to make a stand. And a lot of them did. Like, that's one thing that was good in that a lot of people that maybe weren't so engaged in politics were feeling a bit more involved. But, unfortunately, maybe not enough.
Also gereicht hat es nicht. Der Brexit wird kommen. Seit Dienstag wissen wir, dass es einen harten Brexit geben wird. Ob das die Band betreffen wird, das bleibt abzuwarten. Ich meine, das kann Oliver auch noch überhaupt nicht abschätzen, wie er gerade eben gesagt hat. Keiner weiß, was auf sie zukommt. Tourneen, Zölle, Verkäufe. Also schwimmt die Band halt auch noch ein bisschen so im Trüben. Aber dank Spotify und Amazon, also die werden keine großen Einbußen haben. Und Amerika ist natürlich halt auch ein Riesenmarkt für die Band. Und dahin will sich das United Kingdom ja öffnen. Freihandelsabkommen, das steht ja alles noch im Raum mit Europa.
Lasst uns den Cliffhanger bauen, dass ihr über die Platte dann am Montag in eine Stunde Musik ab 20 Uhr sprecht über die dritte Platte. Habe ich es richtig vernommen? Aber oder ist Oliver einfach ein wahnsinnig gechillter Mensch? Oder wie antwortet er? Weil das hat ja so Passagen gerade gehabt, wo er sehr lange nachgedacht hat, oder?
Definitiv. Also und auch diese Passagen, die waren jetzt sogar noch gekürzt. Er hat wirklich seine Worte sehr gewählt und hat immer genau überlegt, was er gesagt hat. Mhm. Also es ist keiner, mit dem du dich dann hinsetzt. Vielleicht abends beim Bier ist es anders, aber in so einer Interviewsituation ist es natürlich für ihn eine schwierige Situation. Mhm. Aber ein super netter, sympathischer Typ, sehr smart, hat ja auch mal für Dior gemodelt. Und wir werden sehr viel über die Band und über das neue Album erfahren am Montagabend.
Also Manuel Unger hat ein Drittel der Band DXX getroffen, nämlich den Oliver. Und Montag könnt ihr euch ankreiden im Kalender eine Stunde Musik. Dann gibt's mehr zu ihrem Album ICU, heißt es.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn wir über die Amtseinführung vom 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten sprechen, von Donald Trump, dann geht's auch immer um den Gegenwind, den Protest gegen Trump, den es gibt zwangsläufig an diesem Tag. Es gibt zahlreiche Proteste. Anke, wie sehen die denn aus?
Das ging gestern schon los. Da wurde ein großes Konzert von Planned Parenthood veranstaltet. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich unter anderem in Sachen Sexualaufklärung und Familienplanung einsetzt, und da sind unter anderem The National aufgetreten. Rapper Common hat da auch noch gespielt, ja, und Planned Parenthood wird und wurde von einigen Prominenten auch generell unterstützt, unter anderem von Sängerin Katy Perry, von Schauspielerin und Regisseurin Lena Dunham, und auch die Schauspielerin Meryl Streep und Jennifer Lawrence stehen hinter Planned Parenthood.
Heute zeitgleich zu den Feierlichkeiten gab es auch Proteste von Trump-Gegnern. Radikale Demonstranten haben sich Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, sagen die Nachrichten. Das Ganze geht morgen dann auch noch weiter, und vor allem in Washington.
An Donald Trumps erstem Tag im Amt, da findet der Women's March on Washington statt. Ein Protestmarsch für Frauen und Menschenrechte. Ja, und da werden morgen in Washington 600.000 Menschen erwartet. Das findet aber nicht nur in Washington statt. Es gibt diese Solidaritätsveranstaltung auch in anderen Städten. Insgesamt 280 Schwesterveranstaltungen davon gibt's.
Und diesen Women's March, der wird unterstützt von sehr vielen Stars, zum Beispiel von ihr.
Beyoncé ist das mit Formation, ja, und die hat für den Women's March on Washington Werbung gemacht. Ob sie da auch erscheinen wird, das ist noch nicht klar. Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer, die hat aber zum Beispiel gesagt, ich bin da morgen auf jeden Fall am Start. Ja, und dieser ganze Protest, der sorgt bei den Unterstützern von Donald Trump nicht unbedingt für Gegenliebe. Unsere Kollegen von der dpa, die haben gestern mit diesem Trump-Supporter gesprochen.
You should support the person who's been voted in. It doesn't matter who it is. That was the person that was elected, and you should put your support behind that person and try to make it work.
Ja, der Mann sagt eben, man sollte die Person unterstützen, die ins Amt gewählt wurde, egal wer das ist. Zum Glück sind aber ja in der Demokratie mehrere Meinungen erlaubt.
Dem Mann würde vermutlich auch nicht der neue Song von Arcade Fire gefallen. Die haben nämlich gerade das Stück I Give You Power rausgebracht als Reaktion auf Donald Trump. Die Erlöse aus dem Song, die gehen komplett an eine NGO, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Und damit endet die Redaktionskonferenz in der Premiere jetzt auch freitags. Anke van der Weyer und Thilo Jahn wünschen jetzt ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Macht's gut, und wenn ihr glaubt, dass es das Ende der Welt, das Ende der Welt ist immer nur das Ende der Welt.
The only thing that is the end of the world is the end of the world.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.